So, ja, hallo nochmal. Das Gebet war ein bisschen spontan, aber ich bin der Dominik, für die, die mich noch nicht kennen. Und ich darf heute mit der neuen Predigtreihe anfangen. Die Gesamtreihe ist ja Friede. Und heute haben wir das Thema Friede unbedingt mit Gott. Ja, neulich waren wir auf dem Spielplatz mit unseren Kids. Unser Älterer, der Elijah, der wollte unbedingt mit der Seilbahn fahren. Und so bin ich mit ihm hingegangen und wir haben da ein bisschen Zeit verbracht. Und da war auch ein älteres Mädchen da. Und das Mädchen musste immer, wenn es dran war, musste uns das irgendwie zeigen, dass es das ganz besonders toll konnte und dass sie ja auch schon viel mehr konnte als der Elijah. Und hat irgendwann mal das Ding genommen, hat richtig Anlauf genommen, wollte dann natürlich auf diese Seilbahn draufhüpfen, hat aber den Sitz verfehlt und hat eine Vollbremsung mit ihren Füßen hingelegt. Sie hat sich nicht wehgetan, sah aber schon lustig aus. Und dann kam sie so ein bisschen zurückgetrottet, hat uns das Ding in die Hand genommen und gesagt, war alles so geplant. Also sie war sehr von sich selbst überzeugt und musste auch irgendwie andere immer irgendwie überzeugen. Und unser Predigt Text handelt auch von so einer Person. Der Predigttext steht heute in Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Leider hat es mit dem Beamer nicht geklappt, deswegen lese ich es euch einfach vor, aber ihr könnt auch gerne ja, eure Bibeln, eure Handys oder so rausholen, um mitzulesen. Ja, er, das ist Jesus, erzählte aber auch einigen, die überzeugt waren, gerecht zu sein und die andere verachteten, das folgende Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete, in sich gekehrt so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, wie Räuber, Betrüger, Ehebrecher und auch dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ganz abseits und wagte nicht einmal seinen Blick zum Himmel zu erheben, sondern schlug sich an die Brust und sagte: Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging befreit in sein Haus zurück, jener nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. In einer anderen Übersetzung heißt es auch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus. Ich sage das nur, weil das später dann noch immer mal wieder auftaucht. Zunächst wollen wir uns die beiden Personen nochmal ansehen und ein bisschen den Kontext der Geschichte. Ja, die Pharisäer waren Juden, sie waren sehr ja, gläubige, religiöse Juden, die versucht haben, die Gesetze, die Gebote, die Gott ihnen gegeben hat, einzuhalten. Und sie taten das, weil sie gedacht haben, wenn sie das tun, können sie vor Gott gut dastehen und sahen sich auch in ihren eigenen Augen als schuldlos. Es war quasi so ihr Weg, zu Gott zu kommen. Die Pharisäer waren in der Gesellschaft recht gut angesehen, waren sehr hoch angesehen, waren auch Vorbilder und Respektpersonen. Der Zöllner, der war auch Jude, aber der hat für die Römer gearbeitet. Die Römer hatten damals Israel quasi besetzt, waren Besetzungsmacht und der Zöllner hat quasi mit dem Feind zusammengearbeitet. Und daher galt der Zöllner schon mal von vornherein als Verräter. Dazu kam, dass die Zöllner auch dafür bekannt waren, dass sie mehr Zoll ja, eingenommen haben, als sie eigentlich sollten und diese Mehreinnahmen in die eigene Tasche quasi gesteckt haben und sich daran bereichert haben. Und somit galten sie ja, mit als die schlimmsten Sünder, die es eben gab. In dieser Zeit war es auch so, dass die Sünde und die Schuld, die Leute hatten, immer nur vergeben werden konnte, wenn ein Opfer dargebracht wurde. Wenn Leute zu Gott wollten und die Schuld vergeben bekommen wollten, mussten sie immer erst ein Opfer bringen, damit sie überhaupt in Gottes Gegenwart in den Tempel rein konnten. Im Vers 14 wird davon gesprochen, dass der Zöllner gerechtfertigt nach Hause geht, der Pharisäer aber nicht. Wieso ist es so? Der Pharisäer, der tritt sehr selbstbewusst auf. Er ist sich seiner Sache sicher, er ist sehr hochmütig und von sich selbst überzeugt. Als er mit Gott redet, gibt er Gott eigentlich eine Liste, was er nicht alles Tolles tut oder getan hat. Er macht sich vor Gott groß und er ist sich keiner Sünde bewusst. Alle seine Taten vollbringt er aus seiner eigenen Kraft heraus und ist damit in seinen Augen auch so selber Herr seines Schicksals. Er bescheinigt sich selber, gerecht zu sein, und in dieser selbstbescheinigten Gerechtigkeit geht der Zöllner auch wieder nach Hause, ohne jedoch vor Gottes Augen durch seine Taten gerecht zu sein. Der Zöllner hingegen, der hat seine Sünde so stark vor Augen, dass er nicht mal wirklich nah an Gott rangehen will. Ja, der bleibt ein bisschen abseits stehen und er hebt auch nicht die Augen hoch. Damals war es üblich, wenn man gebetet hat, die Augen Richtung Himmel zu wenden sozusagen. Und er guckt eigentlich nach unten, schlägt sich nur auf die Brust. Das ist alles, was er machen kann. Und er kann nur vor Gott bekennen, dass er ein Sünder ist. Der Zolleinnehmer macht sich vor Gott klein. Er demütigt sich selber. Und gleichzeitig weiß er, dass er auf die Gnade und auf die Vergebung von Gott angewiesen ist. Er hat verstanden, dass er nichts machen kann, dass nichts ausreicht, um vor Gott gerechtfertigt dazustehen. Nur Gott allein kann ihn gerecht sprechen. Im Vergleich zum Pharisäer erkennt der Sünder realistisch, wer er vor Gott ist. Durch seine Selbsterkenntnis, die Erkenntnis, dass er ein Sünder ist, versteht er überhaupt erst, dass er Gottes Gnade braucht. Und das drückt er klar aus, indem man gegen seine Brust schlägt und sagt, Gott, sei mir Sünder gnädig. So geht er am Ende gerecht und befreit nach Hause. Für mich kam dann die Frage aus, wie kann das aber sein? Der Pharisäer, der kannte alle Gebote. Er kannte alle Gebote, aber er geht eigentlich, obwohl er so perfekt ist, geht er nicht gerecht nach Hause. Und der offenkundige Sünder, der, wo jeder eigentlich von außen auch weiß, okay, der, bei dem läuft es nicht, ja, weil der macht irgendwas falsch, der geht gerechtfertigt nach Hause. Und der Pharisäer, der war ja auch nicht doof, der kannte ja, wie gesagt, die Gesetze, der kannte die Bibel. Und ich verstehe das irgendwie nicht. Wie kann der Pharisäer nicht sehen, dass er zwar seinen eigenen Weg mit Gott gehen will, aber doch an Gott nicht herankommt? Und ich glaube oder bin dann zu der Überzeugung gekommen, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, dass er einfach zu sicher war. Er war sich seiner Sache zu sicher. Er war überzeugt davon, dass er gerecht ist, wenn er die Gebote einhält. Und um sicher zu sein, hat er doch noch ein bisschen mehr gemacht. Also man musste nicht zweimal die Woche fasten, das war keine Vorschrift, sondern man musste nur an gewissen Feiertagen fasten. So hat er noch ein bisschen mehr gemacht und hat damit aber ja, ein Haus gebaut, ein Haus der selbstgefälligen Gerechtigkeit und das aus seiner eigenen Kraft heraus. Er wurde selbstgerecht und in seinen Augen konnte er sich selbst vor Gott gerechtfertigen und auch gerecht halten. Er war sogar so stolz, dass er Gott dafür dankt, dass er nicht so ist wie die anderen Menschen, die Ehebrecher, die Räuber, die Betrüger und auch unser Zöllner. Dabei ist die Sünde, die der Pharisäer begangen hat, viel tiefgreifender. Er drückt mit seiner Selbstgerechtigkeit eigentlich aus, dass er Gott nicht braucht. Er ist ja aus sich selbst gerecht. Eine Beziehung zu Gott ist dadurch gar nicht nötig. Er lehnt eigentlich den Gott ab, dem er sich eigentlich nahen will, dem er näher kommen will. Gleichzeitig erhebt er sich auch auf Gottes Ebene, weil er sich selber richtet und andere richtet, verurteilt. Das Urteil, gerecht und sündig, ist quasi in seinen Händen. Im Grunde geht er damit auch auf eine Ebene mit den ersten Menschen, mit Adam und Eva. Gott wollte mit Adam und Eva alles teilen. Er wollte Beziehung mit ihnen leben, wollte ihnen eigentlich alles geben. Und Adam und Eva wollten auf dieselbe Ebene mit Gott, wollten sein wie Gott und haben Gott letztendlich so abgelehnt. Die Sünde des Zöllners ist dagegen eigentlich fast ein Witz. Aber was hat das Ganze jetzt mit unserem Thema Frieden zu tun? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr, sehr stressig ist, ständig aus der eigenen Kraft heraus sich selber gegenüber, allen anderen gegenüber gerecht zu sein. Alleine die Energie, die der Pharisäer aufgebracht haben muss, um alle Gebote, alle Anweisungen bis zum i-Tüpfelchen zu befolgen, ist schon Wahnsinn. Aber er hat sein ganzes Leben eigentlich daraus ausgerichtet. Es war ein 24-Stunden-Job, den er da, wo er sich dazu verpflichtet hat oder da reingesteigert hat. Und das alles nur, um sich selbst gerecht sprechen zu können. Dass wir alle nicht perfekt sind, wissen wir. Und so war es eigentlich, oder ist es nur eine Frage der Zeit, bis dieses Kartenhaus auch irgendwann mal zusammenfällt? Und was dann? Dadurch, dass er alles aus eigener Kraft gemacht hat, müsste er dann auch mit diesem Versagen, mit diesen Übertretungen alleine, mit dieser Last alleine mit sich rumschleppen. Viel schlimmer war es vielleicht für ihn auch, dass er dann in den Augen der anderen Juden, der anderen Pharisäer auch als einer dieser Sünder giltet oder sogar seinen Status in der Gesellschaft verliert. Sich aus eigener Kraft, um diese Dinge zu drehen, ist für mich nicht Frieden. Das hört sich nicht wie Frieden an, zumal es ja ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen ist. Jesus wirft den Leuten, denen er diese Geschichte erzählt, auch die gleiche Selbstgerechtigkeit und den gleichen Stolz vor wie dem Pharisäer. Die Geschichte ist quasi darin eingebettet in Vers 9 und 14, setzt es so wie so eine Klammer drumherum. Und da die Geschichte es aber auch bis heute, also bis zu uns geschafft hat, kriegen wir diese Geschichte ja auch erzählt. Und wir müssen uns selbst auch überprüfen. Wie sieht das bei uns aus? Sind wir uns immer bewusst, wer wir vor Gott sind? Ist uns bewusst, dass wir Sünder sind und Gottes Gnade brauchen? Oder sind wir doch eher selbstgerecht und stolz? Laufen wir zu Gott und seiner Gnade hin oder lehnen wir ihn eher ab? Wie kommt man zu so einer Selbsterkenntnis? Wie kann das konkret aussehen? Und da freue ich mich, dass die Camilla sich bereit erklärt hat, uns ein bisschen von ihrer Geschichte zu diesem Thema zu erzählen, die sie erst vor ein paar Wochen quasi erlebt hat. Die Camilla kommt jetzt ungefähr seit einem Jahr zur Kirche am Start, ist bei uns in der Hauskirche im Kreis Offenbach und ist beruflich als Gesetzeshüter unterwegs. Und wir fangen einfach mal mit der ersten Frage an und lassen die Camilla dann ein bisschen weiter erzählen. Also Camilla, wie hast du dich vor deiner Selbsterkenntnis selber gesehen und wie hast du dich so wahrgenommen?
Also hi erstmal. seht's mir nach, wenn ich ein bisschen nervös bin, hier vorne zu stehen, aber ich gebe erstmal meine Mühe und dann wird das schon. Das ist witzig, dass du die Geschichte gerade von diesem Pharisäer und dem Zöllner erzählst, weil so ein bisschen, behaupte ich mal, war ich wie so ein Pharisäer unterwegs. Also bis vor einem Monat etwa dachte ich eigentlich mehr so, ja, es ist ja völlig in Ordnung, eigentlich so ein guter Mensch zu sein, vielleicht auch, keine Ahnung, nett zu den Menschen zu sein, ich klaue nicht, ich tu niemandem weh, wenn es nicht sein muss. Aber ansonsten, wie gesagt, man ist zu den Nachbarn nett, man hilft ganz gerne. Aber sonst irgendwie ist man halt eben halt nett unterwegs. Naja, und dann dachte ich mir dann, irgendwann stehe ich halt mal dann vor Gottes Tor und behaupte dann so mit den kleinen Lügen vielleicht, die man sonst so, die jeder vielleicht auch mal irgendwie macht, da wird er mir schon nachsehen, das passt schon. Und beim Rest, wie gesagt, habe ich mir ja Mühe gegeben, also kann ich dann so. Und so ging ich auch wirklich davon aus, dass ich eigentlich eher zu guten Menschen gehöre. Also so habe ich es zumindest bisher gehofft. Das war so der Ausgangspunkt.
Und was hat dann dieses Bild verändert? Wie kam es dazu, dass sich deine Sicht da geändert hat?
Ja, war sehr witzig eigentlich. Das war am 12.10., also tatsächlich erst vor einem Monat, nicht mal einen Monat. Da saßen Chris da, die Anne und ich, genau da vorne, und haben uns das allererste Mal getroffen und über Missio und so weiter erzählt. Und die Christa hat mir zwei Fragen gestellt und die fand ich eigentlich für den Moment erstmal, dachte ich mir so, ja. Sie sagte, also ich weiß nicht, ob dir das irgendwie vielleicht ein bisschen zu nahe tretend ist, aber glaubst du irgendwie an Jesus? Und ich dachte so, ja klar, also, warum nicht? Dann sagt sie, ja, ich habe nicht so das Gefühl, dass du, also ich sage es jetzt mal in ihren Worten, you give your life to Jesus. Und dann sagte ich so, ja, doch schon, eigentlich schon. Die so, ja, dann könntest du es ja jetzt bestätigen und es gerade nochmal sagen. Ne? Ich so, ja, möchte ich jetzt aber nicht. So, und dann bin ich nach Hause gegangen und habe die ganze Zeit drüber nachgedacht, was sie damit so gemeint hat. Ich habe ihr dann nochmal geschrieben irgendwann und sie dann auch nochmal gefragt. Ich so, sag mal, kannst du mir eigentlich erklären, was du damit genau gemeint hast? Vor allem dieses, dass man Jesus braucht, um irgendwann mal, der unser Erlöser sein soll, um irgendwann mal tatsächlich dann vor Gott zu treten. Ja, und dann hat sie sich sehr viel Mühe gegeben, mir die ganze Woche über jeden Tag auf meine Fragen zu antworten. Und sie hat mir ein sehr cooles Beispiel genannt. Sie sagte, dass Jesus quasi wie so ein Mediator ist für uns. Also das heißt, wir Menschen sind eben voller Sünden, ob es jetzt kleine Sachen sind, wie eben hier so kleine Lügen. Es gibt die einen, die vielleicht jetzt irgendwie klauen gehen oder, keine Ahnung, die ganzen Straftäter, die man so auf der Straße irgendwie kennt, die ich kenne. Ja, und dann denkt man, also man versucht sich ja schon so ein bisschen davon abzuheben, weil man glaubt eben halt dann schon so auch das Gute zu machen. Aber dieses Mediator-Prinzip, das habe ich irgendwie in dem Moment anfangs halt nicht verstanden. Und sie sagte so, man kann nicht als Mensch, so wie man ist, einfach vor Gott treten, weil man eben halt mit Sünden behaftet ist. Dann habe ich darüber nachgedacht, nochmal dieses, ja gut, ein bisschen Lügen so, das wird Gott schon verstehen. Aber was genau heißt denn eigentlich hier ein Sünder zu sein? Da bin ich so die 10 Gebote mal durchgegangen, die ich ganz klein, als ich klein war, da war ich ja auch in der Kirche noch, mal gelernt hatte, habe ich überlegt, okay, im Ehebruch habe ich nicht gemacht, ich bin nicht verheiratet. Irgendwie hier so das Nächsten hab und gut irgendwie da, also neidisch auf jemanden zu sein, das bin ich eigentlich auch nicht. Und dann fing es dann aber auch, du sollst nicht lügen, steht da ja auch drin. Und ich so, ja, die Kleinigkeiten, okay, aber man macht es ja dann doch mal. Ja, und dann, ich weiß nicht, ihr kennt bestimmt auch die Werbung noch von Magnum, wo die da diese 7 Todsünden mal hatten als Werbung. Und da war ja auch sowas wie Wollust dabei oder halt auch eben, gut, Neid gehört auch dazu. Da dachte ich mir so, ja gut, sündigen tun wir ja eigentlich doch alle und zwar immer und immer wieder, auch wenn es so die kleinen Sachen eben halt sind. Also man muss ja jetzt kein Straftäter sein, um trotzdem Sünder zu sein, es reichen auch die kleinen Sachen. Und dann kam mir nochmal dieses Mediator-Ding in den Kopf und da habe ich überlegt, okay, wir brauchen vielleicht Jesus halt dann doch, weil er wie so eine Zwischenstelle ist, die, weil er ja eben für uns als Sünder, also als unsere Sünder, gestorben ist, damit wir irgendwann dann doch zu Gott kommen können. Und da habe ich es irgendwie in dem Moment tatsächlich endlich mal gerafft, was damit eigentlich gemeint ist. Und ich habe es vor allem akzeptiert, zu erkennen, dass ich dann doch nicht so ein guter Mensch bin, wie ich vielleicht irgendwie dachte. Man fängt ja dann irgendwann an, sich so zu reflektieren und was man so den ganzen Tag so treibt. Ob man dann doch vielleicht dem Nachbarn irgendwie sagt, man hätte keine Zeit, obwohl man sie doch hat, aber einfach nur keine Lust. Das ist ja trotzdem eine Lüge, auch wenn man erstmal das vielleicht mit einem guten Willen macht. Aber an sich kommt man niemals in die Position zu sagen, ich bin völlig sündenfrei und jetzt wäre ich dann soweit. Und da habe ich es dann endlich mal geschnallt. Und ich habe mir dieses Datum aufgeschrieben. Sie hat mir nämlich empfohlen, mir das aufzuschreiben, als wie so eine, ja, wie so ein Geburtstag, Befreiungstag, sowas.
Ja, sehr cool, danke. Und kannst du uns auch noch ein bisschen erzählen, was sich seitdem ja, bei dir verändert hat? Seitdem du das, ja, wie du sagst, hast geschnallt hast.
Also es war echt krass an dem Tag selber morgens. Ich stand um 6 Uhr morgens unter der Dusche und da kam mir diese Erkenntnis dann. Und das war, ich weiß, ein komischer Ort, aber gut. aber das war wie, also ein bisschen auch so ein symbolisches Ding, denn ich meine, duschen heißt Wasser, heißt tatsächlich dann doch wieder wie so eine Taufe. Also so habe ich zumindest in dem Moment halt empfunden. Ich habe direkt angefangen zu weinen irgendwie und ich habe mich aber so entlastet gefühlt. Also das allererste Mal, dass dieses bedrückende Gefühl, nicht immer für alles verantwortlich zu sein, ja, halt von mir so abgeflossen ist. Ich habe das erste Mal, ich würde sagen sogar, ja doch, das erste Mal, akzeptiert oder auch angenommen, dass man halt eben auch als Mensch mit Fehlern trotzdem geliebt werden kann, und zwar halt eben von Gott. Ich dachte vorher da vielleicht, ich glaube, ich habe da einfach vorher immer so eine Blockade dazwischen gehabt. Und da habe ich das erste Mal einfach akzeptiert. Ich hatte nicht viele gute Gedanken, was meinen Ex-Freund angeht. Die sind genau in diesem Moment, hat sich das total gewandelt. Also ich habe angefangen, für ihn zu beten, komischerweise, und habe ihn losgelassen. Also ich habe mich vor einem Jahr getrennt. Und wie gesagt, also auch emotional ist es generell ja immer so, wenn man trotzdem an jemanden denkt, auch wenn es negative Gedanken sind, man ist trotzdem noch irgendwie verbunden mit der Person. Und das habe ich da endlich halt losgelassen. Und ihm halt echt so nur das Gute gewünscht, das Allerbeste. Und also das Gefühl war schon krass, muss ich sagen. Und direkt am Abend, am gleichen Tag, aber am Abend, ging es mir so ein bisschen mit meiner Mutter, weil ich auch zu ihr keinen guten Kontakt und keinen guten Draht habe. Und da habe ich das erste Mal mich bereit erklärt, auch für sie zu beten. Und das wollte ich vorher einfach nie. Und das fand ich schon ganz schön krass. Und seitdem geht es irgendwie fast jeden Tag so. Also, dass da irgendwas Neues um die Ecke kommt und man sich halt einfach akzeptiert fühlt und auch angenommen. Ja, und auch mit Fehlern, weil wir sind halt nun mal Menschen, wir werden immer Fehler machen, aber dieses Gefühl ist einfach toll zu wissen, dass man halt trotzdem eine Chance hat. Von daher.
Ja. Super, vielen Dank, dass du uns da teilgenommen hast. Danke. Ja, wenn ich so Geschichten höre, wie von der Camilla, da oder miterlebe dann auch, bei ihr war ein bisschen näher, weil wir ja auch ein Hauskreis sind und meine Frau ja da auch involviert war, erlebt man das so ein bisschen näher, und das freut mich eigentlich irgendwie immer riesig, so Geschichten zu hören. Und wenn ich so Geschichten höre, dann höre ich von den Leuten immer, dass wenn sie diesen Schritt gegangen sind, dass dann schlagartig und grundlegend sich in ihrem Leben was verändert, dass die Leute ruhiger werden, Depressionen fallen irgendwie ab von ihnen, sie können mit Verletzungen aus der Vergangenheit besser umgehen, sie können Stress besser behandeln und verschiedene Sachen. Aber woher kommt das? Warum ist das dann so? Und das ist halt, ich meine, Camilla hat ja eigentlich schon auch ziemlich viel davon gesagt, aber wenn man erstmal selber erkannt hat, dass man ein Sünder ist, dass egal was man tut, dass man da nicht gerechtfertigt vor Gott stehen kann, dass unsere Taten eigentlich nicht zählen und dass wir auf Gottes Gnade angewiesen sind, dann wenden wir uns dieser Gnade auch zu, weil wir haben gar keinen anderen Weg in dem Sinne. Und diese Gnade heißt dann, dass wir vor Gott gerecht sind, wenn wir uns darauf berufen. Gerecht sein vor Gott heißt eben, dass wir diese hundertprozentige Angenommenheit haben, uneingeschränkt, einfach so. Gott, der alle Macht hat, der alles weiß, der überall ist, der nimmt uns einfach so an. 100%. Und das allein ist Frieden für mich. Jemand, der mich besser kennt, als ich mich selber kenne, sagt 100% ja. Und egal, was du mitbringst, egal, wo du herkommst, das Ja steht. Und das löst dann allen Druck, allen Stress, das Versagen, die Schuld, die wir so mit uns rumtragen, die schlechten Dinge, die wir sonst keinem erzählen, das löst sich irgendwie auf da drin. Und dann kann der Frieden einziehen. Dann hat man einen tieferen Frieden, als dass man ihn versteht und auch erklären kann. Aber die Sache hat einen Haken. Man muss halt immer auch das Kleingedruckte lesen. Gnade ist nicht billig. Irgendjemand muss den Preis bezahlen. Und wie das am Anfang erzählt wurde, oder erwähnt, wie ich das erwähnt habe, Sünden konnten immer nur vergeben werden, wenn ein Opfer dargebracht wurde. Und um seinen eigenen Gesetzen gerecht zu werden und aber trotzdem uns zu ermöglichen, dass wir ein Leben mit Frieden mit Gott haben, hat er selber seinen Sohn auf die Erde geschickt als das Opfer. Und Jesus hat sich dazu bereit erklärt, den Preis zu bezahlen und hat letztendlich mit seinem Tod dafür bezahlt. Und das ist ein gewaltiger Preis für unseren Frieden. Unseren Frieden mit Gott. Dadurch, dass Jesus starb am Kreuz, hat er alles bezahlt. Wir können uns einfach auf Jesus berufen. Wir können um Gottes Gnade bitten und werden die auch empfangen. Unsere Sünden sind vergeben. Und wir können wahren Frieden mit Gott haben und auch Frieden mit uns selbst erfahren, wie wir ihn vorher noch nicht erfahren haben. Und das ist es, was wir an Weihnachten feiern. Wir feiern das Kommen von Jesus. Wir feiern das Kommen von unserem Friedensbringer. Und das Schöne ist, auch wenn du dich schon für Jesus entschieden hast und die Gnade Gottes angenommen hast, dann hört es da nicht auf. Für alle, die Gottes Gnade schon angenommen haben, gibt es noch eine weitere Dimension des Friedens. Wir können uns darauf verlassen, dass Gott uns annimmt, wie wir sind, aber wir können uns auch darauf verlassen, dass Gott uns nicht da stehen lässt, wo wir sind. Er will uns ja positiv verändern, er will uns Jesus immer ähnlicher werden lassen. Und wir sollen den Frieden, den Jesus in unser Leben gebracht hat, mitnehmen in unsere Umgebung, zu den Menschen in unserer Umgebung und ihnen auch diesen Frieden bringen. Gott hat für jeden einen individuellen Lebensplan parat. Und wir müssen ihm eigentlich nur noch vertrauen und folgen. Und das müssen wir nicht aus eigener Kraft machen, sondern das können wir aus der Kraft Gottes machen und auch mit der Weisheit Gottes. Ich finde, dass der Epheserbrief in Kapitel 2, Vers 8 bis 10 unser Thema heute ganz gut zusammenfasst. Ich lese kurz vor. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet, aufgrund des Glaubens, und zwar nicht aus euch selbst. Nein, Gottes Gabe ist es. Nicht durch eigenes Tun, damit niemand sich rühmen kann. Denn sein Gebilde sind wir, geschaffen in Christus Jesus, zu einem Leben voller guten Taten, die Gott schon bereitgestellt hat. Ja, bleibt mir eigentlich nur übrig, das nochmal in eigenen Worten zusammenzufassen. Wahrer Friede ist eigentlich nur möglich, wenn wir uns selber und vor Gott eingestehen, dass wir Sünder sind und dass wir die Gnade Gottes brauchen. Wir können aus uns raus nichts tun, um vor Gott gerecht dazustehen, um vor Gott gerecht zu werden. Die Gnade Gottes wird durch Jesus für uns sichtbar und wir müssen sie nur noch annehmen, um im Frieden mit Gott leben zu können. Und diesen Frieden sollen wir dann in unsere Umgebung tragen. Wir werden jetzt sozusagen als Antwort auf die Predigt des Abendmahls zusammen feiern, um uns auch daran zu erinnern, was Jesus wirklich für uns getan hat, dass er den Preis bezahlt hat. Und der Heiko wird uns darin leiten.